Deutschlandfunk Kultur Studio 9.
Ogwui Enweso, der war schon Dichter, Literaturkritiker und Essayist, bevor er dann einer der großen internationalen Kuratoren geworden ist. Er hat unter anderem die Biennale in Venedig geleitet und die Documenta in Kassel. Er war aber kein großer Fan von Haut-drauf-Gesten.
But we also risk, you know, increasing banality.
Wir riskieren, banal zu werden, wenn wir alles tun, um Leute ins Museum zu bringen. Wir können Elefanten in die Mitte der Halle stellen und sofort haben wir ein Publikum, das dieses Spektakel anschauen will. Mit unserer Arbeit wollen wir aber zeigen, dass das Obskure, das Gewöhnliche und Schwierige Seite an Seite mit dem Populären existieren kann.
Das hat er auch in München versucht. Da war er viele Jahre Museumschef im Haus der Kunst. Und kurz vor seinem Abschied dort im vergangenen Sommer hat er eine Krebserkrankung öffentlich gemacht. Heute ist er im Alter von 55 Jahren gestorben. Unser Bayern-Korrespondent Tobias Kroner hat Ogwui Enweso lange in München beobachtet. Was hat ihn denn so außergewöhnlich gemacht?
Enweso war Europas erster großer postkolonialer Kurator, der sich sehr für afrikanische Kunst eingesetzt hat. Er stammt ja aus Nigeria, aber er hat diesen Zugang nie zu seiner Hauptagenda erklärt, sondern er hat diesen Fokus immer in so einen globalen, in so einen weltweiten Kontext gesetzt. Und diese Kunst hatte immer auch eine globale Bedeutung dadurch bekommen und wurde dann auch als solche hier verständlich in München. Ja, das ja erstmal mit der großen, weiten Welt gar nicht so viel zu tun hat. Und das war dann auch, denke ich, sein ganz großer Verdienst.
Zwei große Ausstellungen ragen selbst in dieser außergewöhnlichen Biografie heraus. 2002 hat er die Documenta in Kassel geleitet. Wie hat er die damals geprägt?
Er hat die Documenta sehr stark global geöffnet, als erster nicht-europäischer Kurator der Documenta überhaupt und auch als studierter Politologe sehr stark erstmal sozialwissenschaftlich begleitet. Im Vorfeld hat er Konferenzen mit Intellektuellen organisiert an ganz verschiedenen Orten weltweit zu Megacities in Afrika oder zur Kreolisierung in der Karibik auf der Insel St. Lucia. Also vorrangig erstmal gar keine Kunstthemen, sondern einfach gesellschaftspolitische Themen und damit auch eine politisch-intellektuelle Einbindung dieser ehemaligen Kolonien. Und damit bekam er schon im Vorfeld weltweite Aufmerksamkeit. Die Documenta selbst war dann sehr, sehr politisch auch. Manchen Kritikern war sie ein bisschen zu politisch. Aber im Großen und Ganzen hat er da schon einen sehr schlüssigen Bogen von der europäischen hin zur postkolonialen Kunst geschlagen.
Also da kommt auch seine Biografie natürlich zum Vorschein. Wie war das dann bei der Biennale 2015 in Venedig?
Da ist er sehr spröde rangegangen. Das war auch sein Diktum. Wir haben gerade dieses tolle Zitat gehört, irgendwie dieses Misstrauen vor dem Kunstspektakel, das ja auch sehr in ist, sozusagen sowas zu machen. Da sah er eben diese Gefahr der Banalisierung. Kunst müsse schon auch unbequem sein, war auch so seine Haltung. Und so hat er sich in Venedig dann der Kapitalismuskritik gewidmet. Das Kapital von Marx wurde im Ganzen vorgelesen. Andreas Gursky hat da seine Börsenbilderserie gezeigt. Diese Schau passte einfach total gut in ihre Zeit, in diese Wirtschaftskrise, in die angehende nach dem 11. September.
In München im Haus der Kunst, da war er 7 Jahre lang. Die Documenta und die Biennale, das sind ja ziemlich einmalige Angelegenheiten. In München, da hat er über Jahre lang ein Haus mitgeprägt. Wie hat er das gemacht?
Er hat hier große Ausstellungen gemacht, eben diesen ehemaligen oder diesen Nazi-Bau eben damit auch genutzt, diese Monumentalität der Räume, Louis Bourgeois, Georg Baselitz und das aber auch immer wieder abgewechselt mit Künstlerinnen wie Lynette Yadom-Boakye zum Beispiel, einer zeitgenössischen britischen ghanaischen Künstlerin, die gerade auf dem Sprung war zum Durchbruch auf dem Kunstmarkt, also diesen Riecher für die Newcomer, den hat sich Enweso beibehalten. Ohne allerdings die ganz genuin deutschen Trends aus dem Auge zu verlieren. Nebenbei hat er am Haus der Kunst noch so eine Serie zur Nachkriegsmoderne Westdeutschlands betrieben. Gerade zu Ende gegangen, Jörg Immendorfs erste posthume Retrospektive, sein Freund Markus Lüpperts, der kommt demnächst, also viel Düsseldorfer Boys-Schule. Und dann auch noch zum Beispiel eine Überblicksausstellung über die westdeutsche Kunstszene der 80er, geniale Dilettanten mit dem Schwerpunkt auf Musik. Und diese Mischung, die war wirklich sehr beachtlich und hat dieses Haus der Kunst intellektuell sehr, sehr spannend gemacht.
Aber sein Abschied war ja nicht so ganz spannungsfrei, Herr Krohn. Es gab am Ende viel Kritik. Es ging um Geldfragen, es ging aber auch um seinen Führungsstil. Wie hat er das Haus Ihrer Meinung nach geleitet, jetzt jenseits der Kunst?
Ja, also er war sicherlich kein guter Direktor. In seiner Zeit flogen allein zwei größere Skandale auf. Zum einen wurde bekannt, dass ein Personalmanager bei Scientology war. Das rief dann den Verfassungsschutz auf den Plan. Außerdem gab es einen sexuellen Übergriff durch einen Mitarbeiter. Um diese Aufarbeitung habe sich Envisor nie gut genug gekümmert. So war der Vorwurf aus der Belegschaft und natürlich auch aus der Öffentlichkeit. Außerdem hat er ein enormes Finanzdefizit hinterlassen. Nur ein Beispiel für diese monumentale Post-War-Ausstellung, von den Kritikern sehr stark gefeiert, vom Publikum nicht so wirklich angenommen. Eine Ausstellung zur weltweiten Kunst nach dem Zweiten Weltkrieg. Da hat Envisor doppelt so viele Gemälde bestellt, wie er überhaupt ausstellen konnte. Und das kostete am Ende dann dreimal so viel wie veranschlagt. Und dieses Defizit badet das Haus der Kunst gerade immer noch aus. Wichtige Ausstellungen musste es absagen. Zu Envisors Ehrenrettung muss man jetzt aber sagen, der bayerische Staat, der Hauptgesellschafter des Hauses der Kunst, hat ihn da offenbar sehr freigebig gewähren lassen. In Zukunft will man auf jeden Fall eine Doppelspitze mit gleichgestelltem Finanzdirektor. Man muss jetzt zum Abschied sozusagen auch sagen, das Haus hat seinen Frieden mit Envisor gemacht. Das hat man mir dort erzählt. Letzte Woche begann ja die Ausstellung seines künstlerischen nigerianischen Weggefährten El Anatsui, sozusagen auch Envisors großes Vermächtnis. Eine großartige Ausstellung. Und schon während der umfangreichen Aufbauarbeiten, auch zusammen mit Okwi Envisor, sei ein sehr friedlicher, positiver Geist in diese Räume eingezogen.
Tobias Krone über Okwi Envisor, ein Kurator, der die Kunstwelt verändert hat und im Alter von 55 Jahren gestorben ist.